Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Gestern ist der erste Human AI Award verliehen worden am Kunstmuseum Bonn. Er zeichnet Kunst aus, die sich für beides interessiert, für die Technologie und den Menschen. Der Film Des Teufels Bart spielt im 18. Jahrhundert, nimmt aber ein Phänomen in den Blick, über das damals nicht geredet wurde, weibliche Depression. Und die Kunstbiennale in Havanna, eine Notausgabe und für kubanische Exilkünstler reine Propaganda. Zuerst aber nach Berlin und an die Komische Oper, wohin der ehemalige Intendant Barry Kosky als Gastregisseur wie versprochen zurückgekommen ist und ein erfolgreiches Musical mit seiner Lieblingsdarstellerin Dagmar Manzel umgesetzt hat. Sweeney Todd von Stephen Sondheim, die Geschichte eines Friseurs aus der Londoner Fleet Street auf Rachefeldzug. 1979 wurde das Schauermärchen in New York uraufgeführt und danach erfolgreich in ganz Europa und auch in Deutschland gespielt. Und im Gespräch mit unserem Kritiker Uwe Friedrich müssen wir natürlich auch auf die Sparpläne des Berliner Senats eingehen, die jetzt auf die Komische Oper zukommen sollen. Die wurden nämlich kurz vor der Premiere schon bekannt bzw. an die Presse durchgestochen und waren, Uwe Friedrich, ja sicher Thema gestern Abend.
Ja, allerdings, der Co-Intendant Philipp Brücking hat das in seiner Premierenrede thematisiert. Es sieht so aus, also es ist alles noch so ein bisschen Hörensagen und genau und bestätigt kriegt man es nicht. Auch wenn die Staatssekretärin Sarah Biddle-Wilson gestern da war, tapfer muss man sagen und sogar Applaus bekommen hat für ihren Mut. Also, die Komische Oper soll offenbar auch im Etat, im laufenden Etat eine Menge sparen und vor allen Dingen soll der gerade laufende Umbau wohl auf das Mindestmaß so kurz vor Stilllegung der Baustelle runtergespart werden. Und die gesamte Opernstiftung soll 15 Millionen sparen.
Wie Was gesagt, bedeutet das?
Jetzt, von jetzt auf gleich. Und eigentlich könnte die Diskussion damit schon beendet sein, denn das geht überhaupt nicht. 85% der Etats sind fest verplant für Orchester, Chöre, für den gesamten Betrieb, auch Technik. Ob die spielen oder nicht, das Geld ist sowieso weg. Und Geld rausnehmen könnte man nur aus dem Spielbetrieb. Das wird aber auch nicht gehen, denn dann müsste man ja gültige Verträge von jetzt auf gleich aufkündigen. Die Sänger und Sängerinnen werden natürlich sagen, ich bin hier, ich bin einstudiert, ich kann singen. Ist mir egal, ob ich auf die Bühne gehe, gib mir das Geld. Also zu sparen ist da eigentlich bei Lichte betrachtet nichts. Das heißt nicht, dass die Diskussion nicht weitergeht. Wir sind schließlich in Berlin. Da kann man jetzt nur gespannt sein, was dabei rauskommt.
Dann kommen wir zum Musikalischen und zu Sweeney Todd, das gestern im Ausweichquartier Schillertheater Premiere hatte. Was macht Barry Kosky aus dieser Geschichte?
Er will einerseits schon diese Schauergeschichte erzählen aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Es gibt einen von Katrin Leah-Tarck entworfenen, gezeichneten Bühnenrand, ein Proszenium historisch. Gleichzeitig gibt es hin und her geschobene Prospekte, Schwarz-Weiß-Prospekte, die vom London dieser Zeit bis in die Gegenwart reichen. Also will er offenbar auch das Sozialdrama erzählen, wo ich jetzt sagen würde, es gibt das Stück eigentlich gar nicht her. Das ist kein Sozialdrama, das ist eine Schauerballade. Und da drin gibt es einen Kubus mit dieser Backstube und Friseursalon. Es geht ja darum, dass Sweeney Todd in seinem Rachefeldzug unterschiedslos auf dem Barbierstuhl mit dem Rasiermesser alles hinmetzelt, was ihm da auf den Stuhl kommt. Und Miss Lovett, die zupackende, buschikose und skrupellose Bäckerin, macht daraus dann Pies, also Fleischpasteten, die ein Riesenerfolg sind. Ein bisschen gruselig, bisschen witzig. Zum Schluss wird es dann auch tatsächlich etwas eklig mit Theaterblut. Allerdings bleibt Barry Kosky sehr unentschieden und endet dann in, ich sag's mal freundlich, starker stilistischer Abhängigkeit von der Uraufführungsinszenierung. Also wer diese legendäre Aufnahme kennt, wird vieles wiedererkennen. Und das ist schade.
Lassen Sie uns übers Musikalische sprechen. Dagmar Mansell war ja schon vor vielen Jahren schon dabei mit dieser Rolle, hat damals das Musical allerdings auf Deutsch gesungen. Wie war die Aufführung musikalisch?
Jetzt singt sie es auf Englisch und kämpft dann doch etwas stark mit der Sprache. Die Rolle kommt auch etwas spät für sie. Die Nebenrollen sind sehr gut besetzt. Christopher Purves ist ein toller Sweeney Todd, weil er eben nicht dieser Abziehbild-Schurke ist. Und den hören wir jetzt.
There was another man who saw that she was beautiful. A pious vulture of the law, who with a gesture of his claw removed the barber from his plate.
Christopher Purves, ein ganz kleiner Eindruck, nur sicher noch zu nennen ist Tom Schimon als ein großartiger Tobias Regg. James Gaffigan dirigiert das hinreißend mit einem toll aufgelegten Orchester, aber die elektronische Verstärkung ist leider von einer Qualität, die diese beiden Klangwelten nicht zusammenfinden lässt. Das ist für mich fast noch der größte Minuspunkt bei dieser Aufführung.
Vielen Dank, Uwe Friedrich, für den Premierenbericht und Ihre Einschätzungen zum Sparplan für die Komische Oper Berlin. Vor 10 Tagen wurde das erste KI-generierte Kunstwerk beim Londoner Auktionshaus Sotheby's für sage und schreibe 1,2 Millionen Euro versteigert, gemalt von einem KI-Roboter. Auch Kunstinstitutionen in Deutschland kommen an dem Thema lange schon nicht vorbei. Gestern wurde in Bonn der erste Human AI Art Award verliehen. Vergleichsweise gering dotiert mit 10.000 Euro, aber auch innovativ. Die Deutsche Telekom und das Kunstmuseum Bonn haben den Preis ausgelobt. Die US-amerikanische Künstlerin Lauren Lee McCarthy ist erste Preisträgerin. Claudia Dichter hat sie getroffen und sich ihre Installation für Bonn angesehen.
My name is Lauren. I am here to be your assistant.
Das sagt eine Computerstimme im neuen Human AI Art Space, einem Ausstellungspavillon, der vor dem Kunstmuseum Bonn steht. Sie ist Teil der Installation Lauren, Anyone Home? Die chinesisch-amerikanische Künstlerin Lauren Lee McCarthy hat den Pavillon in eine Mischung aus Wohnzimmer und Labor verwandelt. Weiße T-Shirts hängen an Kleiderständern, Handtücher, Zahnbürste und Hausschuhe sind akkurat auf einem Stuhl gestapelt. Smart Devices und eine Kamera an den Wänden. In der Mitte eine große Liegefläche, die einlädt, es sich gemütlich zu machen. Darüber Bildschirme, die Überwachungsvideos zeigen. Lauren Lee McCarthy begann nämlich 2016, nachdem Amazon die persönliche Sprachassistentin Alexa eingeführt hat, ihr Projekt Lauren zu entwickeln. Der Plan, selbst eine Art Alexa zu werden, aber eine menschliche Sprachassistentin. Dafür hat sie rund 20 Freiwillige gefunden, deren Wohnungen sie mit smarten Geräten, Kameras und Mikrofonen ausstattete und bis zu einer Woche rund um die Uhr begleitete und unterstützte.
In dieser Zeit war ich ganz auf sie konzentriert. Ich schlief, wenn sie schliefen, und verbrachte die ganze Woche mit ihnen. Wenn ich auf die Toilette musste, nahm ich meinen Computer mit, falls sie irgendwelche Wünsche hatten.
Lauren Lee McCarthy wollte wissen, was bei dieser Form der Interaktion passiert. Wie sich Fragen von Privatsphäre, Überwachung, Fürsorge und Intimität überlagern. Fasziniert und befremdet zugleich kann man jetzt in den Videos verfolgen, wie die TeilnehmerInnen Lauren, die immer nur als Computerstimme mit ihnen kommunizierte, zum integralen Bestandteil ihres Alltags machten, wie bereitwillig sie sich beobachten ließen, welch intime Momente sie mit ihr teilten.
Lauren
weiß, dass ich es lieber etwas kühler mag als Miriam, erzählt ein Teilnehmer. Ein anderer berichtet, dass seit Lauren ihm vorgeschlagen hat, alle 3 Wochen zum Friseur zu gehen, sein Selbstwertgefühl gestiegen ist und er einfacher auf Frauen zugehen kann. Selbst bei einem Date musste Lauren für entsprechende Musik und Beleuchtung sorgen. Als Künstlerin interessiert es Lauren Lee McCarthy, wo Fürsorge aufhört und Kontrolle anfängt. Wie schnell sich Menschen für ein bisschen Komfort und Zuspruch auf jemanden einlassen und ob es einen Unterschied macht, ob es sich dabei um einen Menschen oder eine Technologie handelt.
Bei all diesen Diskussionen, ob KI uns alle Arbeitsplätze wegnehmen und den Menschen ersetzen wird, glaube ich, dass es wirklich schwierig sein wird, das Gefühl einer Beziehung zu einem anderen Menschen in KI zu kodieren. Das ist es, was ich mit Lauren vermitteln will. Ich kann dich einfach als eine andere Person sehen. Und das ist von Wert, auch wenn wir all diese Technologie um uns herum aufbauen.
Im Gegensatz zu den meisten von uns weiß Lauren Lee McCarthy sehr genau, was hinter digitalen Tools und KI-Systemen steckt. Geboren 1987, studierte sie erst am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, Informatik. Aber sie hatte zu viele Fragen nach dem Sinn und Zweck all dieser neuen technischen Tools. Fragen, auf die sie keine Antwort bekam. Und so studierte sie Design und Kunst an der University of California, wo sie heute selbst Medienkunst lehrt. In der Kunst fand sie den Raum, sich mit Themen wie Teilhabe, Verantwortung und sozialen Beziehungen in Zeiten von Überwachung und Algorithmen zu beschäftigen. Dabei geht es ihr nicht um stärkere Regulierung.
Ich weiß nicht, ob wir mehr Regeln brauchen. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Raum brauchen, um zu diskutieren und zu fragen, was ist das für ein Ding, mit dem ich interagiere? Will ich das? Akzeptiere ich es oder nicht? Ich würde gerne sehen, dass sich die Machtverhältnisse verschieben und wir gemeinsam entscheiden, welche Dinge wir in unserem Leben haben wollen, welche Apps oder Technologien uns nützen und welche uns von den Werten ablenken, die wir eigentlich hochhalten wollen.
Der Faktor Mensch ist zentral für Lauren Lee McCarthy und das macht sie zu einer wirklich würdigen Preisträgerin für den ersten Human AI Art Award. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte sie unter 30 Nominierten aus. Ihre Installation Lauren Anyone Home ist zu wünschen, dass sie als Anregung dient, über drängende Fragen nachzudenken. Wem öffnen wir die Tür, wenn wir unreflektiert digitale Assistenten und KI-Systeme nutzen? Was macht es mit uns als Gesellschaft, immer mehr menschliche Fähigkeiten abzugeben? Welchen Preis zahlen wir mit unseren Daten und vor allem, wem nutzt das?
Claudia Dichter berichtete. Shared Horizons heißt das Motto der 15. Kunstbiennale von Havanna, die gerade begonnen hat. Das meint wohl auch Gemeinsamkeit, die aber gibt es schon lange nicht mehr zwischen Regime und der kubanischen Kunstszene. Und das Land steckt in einer der schlimmsten wirtschaftlichen Krisen seiner Geschichte. Auch Kunst zu machen ist schwierig. Das Magazin Partikel berichtet über den deutschen Bildhauer Martin Steinert, der eine partizipative Wooden Cloud im Stadtzentrum von Havanna plante. Es gab allerdings keine Dachlatten für das Projekt. Auch Bambus konnte nicht beschafft werden. So ersann der Künstler eine Wolke aus Papierstreifen, bis sich doch noch Palettenholz fand, das er verwenden konnte. Und das ist nur eine Geschichte. Peter B. Schumann hat die anderen. Er berichtet über eine Biennale, die mal zu den bedeutendsten Kunstereignissen Lateinamerikas zählte und im Werbespot so klingt.
Auf die Suche nach Horizontes Compartidos, nach weiten gemeinsamen Horizonten, so das Motto, will sich diese 15. Biennale begeben. Und dabei auf dem Weg zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft zu den Horizonten vorankommen, in denen die Utopie wohnt. Das mag ja ein schöner Wunschtraum gewesen sein, als der Aufruf formuliert wurde. Doch auch damals herrschte bereits Not aller Orten. Es fehlte nicht nur an Energie, sondern auch an Grundnahrungsmitteln, an Medikamenten, an allem. Wer es sich leisten konnte, floh von der Insel. 1 Million Menschen in 3 Jahren. Immerhin hat Nelson Ramirez, der Direktor der Biennale, im TV-Kanal Caribe eine Kunstschau der Not angekündigt.
Die mehr als 200 internationalen Künstler, die teilnehmen, tragen alle Kosten der Reise und ihres Aufenthalts in Kuba selbst. Sie bringen in einem großen Akt der Solidarität mit unserem Volk Werke mit, die die Kubaner erfreuen werden. Und auch von unseren Künstlern erwarten wir kreative Lösungen, die keine finanziellen Kosten verursachen.
Biennalen sind in der Regel aufwendig inszenierte, teure Events. Die kubanische Ausgabe muss jedoch an die internationale Hilfsbereitschaft appellieren, um in dem Land der selbst verursachten und naturgegebenen Desaster überhaupt durchgeführt werden zu können. Diese Haltung hielt eine Gruppe namhafter Kuratoren und Kulturschaffender in einem bereits im September veröffentlichten Boykottaufruf für zynisch. Einer der Unterzeichner ist Hamlet Lavastida, ein im Berliner Exil lebender, mehrfach ausgezeichneter Künstler.
In diesem Appell wollen wir die internationale Öffentlichkeit auf die realen Verhältnisse in Kuba aufmerksam machen, auf die mehr als 1000 politischen Häftlinge, die Vielzahl ins Exil gezwungener, ausgebürgerter Künstler, die tiefe Krise des politischen Systems und zeigen, wie dieses Regime die Kunstbiennale dazu benutzt, um die Wirklichkeit hinter der Kulisse eines intakten Landes zu verschleiern. Die gegenwärtige Biennale ist politische Propaganda.
Im 40. Jahr ihres Bestehens ist dies ihr einziges Alleinstellungsmerkmal. Früher hat sie als erstes Großereignis die Kunst der Peripherie des globalen Südens präsentiert. Heute sind ihre offiziellen Kuratoren noch nicht einmal in der Lage, einen adäquaten Überblick über die kubanische Kunst zu bieten. Denn das Regime hat sich wie in einer Blase von der eigenen Wirklichkeit abgekapselt, meint Hamlet Lavastida.
In dieser Blase steckt auch das Kulturministerium und der Nationalrat der bildenden Künste. Und beide ignorieren zum Beispiel die unabhängige Kultur, die sich immer weiter ausgebreitet hat und heute die tatsächlichen Verhältnisse in Kuba kritisch darstellt. Sie wird von einer jüngeren Generation repräsentiert, von der viele wie ich im Exil leben müssen. Aber viele halten es trotz Zensur und Repression auf der Insel aus und opponieren mit ihren Werken gegen die Politik der Schönfärberei, wie auf dieser Biennale von Havanna.
Einer der wichtigsten und radikalsten Künstler dieser Generation, Luis Manuel Otero Alcántara, sitzt im Gefängnis, wo er eine 5-jährige Haftstrafe wegen fortgesetzter Störung der öffentlichen Ordnung verbüßt. Von dort gelang es ihm, eine Botschaft herauszuschmuggeln.
Ich lade alle Besucher der Biennale zu einer speziellen Exkursion ein. Ruft unter dieser Nummer die Gefängnisabteilung des Innenministeriums an und verlangt eine Besuchserlaubnis für mich.
Luis Manuel Otero Alcántara ist berühmt für diese Art von Intervention, war bereits mehrfach verhaftet und gilt als Symbol des kulturellen Widerstands. Hamlet Lavastida hat sich früher an manchen seiner Aktionen beteiligt.
Er hat sich in der Gefangenschaft seine Freiheit bewahrt und attackiert auf seine kreative Weise das Regime, das ihn wie einen gemeinen Kriminellen behandelt und dessen Absurdität er oft vorgeführt hat. Selbst wenn er eingesperrt ist, lässt er seine Stimme vernehmen.
Die 15. Biennale von Havanna ist ein kulturpolitisches Ablenkungsmanöver von der düsteren Realität des Landes.
Peter B. Schumann berichtete. Das österreichische Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala hat bereits in 2 Filmen von 2014 und 2019 das Horrorgenre neu interpretiert. Es ging in Ich seh, ich seh und The Lodge aber keinesfalls nur um Spezialeffekte, sondern um düstere, abgelegene Orte und starke psychische oder familiäre Konflikte, die sich dort entladen. Die Geschichte ihres neuen Films, Des Teufels Bad, erzählt vom kargen Leben in einem Bauernhaus am Waldrand im 18. Jahrhundert. Das Besondere, der Film greift ein Thema auf, das zumindest in Geschichtsbüchern nicht verzeichnet ist. Niemand anders als Immanuel Kant hat nämlich die Melancholie als Eigenschaft des männlichen Genies beschrieben. Das Wort Depression setzt sich erst später durch. Julia Haungs über den ganz anderen Historienfilm.
Ich muss etwas gestehen. Mit diesem schlichten Satz klopft die junge Bäuerin Agnes an die Pforte des kirchlichen Inquisitors. Agnes hat ein Kind umgebracht, aber eine klassische Kindsmörderin ist sie nicht. Sie kannte den Jungen gar nicht. Er diente ihr nur als Mittel zum Zweck. Denn eigentlich will Agnes, die an Depressionen leidet, einfach nur sterben. Im 18. Jahrhundert wählten viele Frauen den Weg des sogenannten mittelbaren Selbstmords. Um sicher hingerichtet zu werden, begingen sie einen Mord. Da sie vorher noch beichten durften, hofften sie auf diesem Wege auf Vergebung ihrer Sünden. Als Selbstmörderin dagegen wäre ihnen nach den Dogmen der Kirche die ewige Verdammnis sicher gewesen. Das österreichische Drehbuch- und Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala greift in Des Teufels Bad ein bislang wenig bekanntes Phänomen auf. Dabei ist dieser mittelbare Selbstmord in Gerichtsakten dokumentiert. Allein im deutschen Sprachraum finden sich ungefähr 400 Fälle von Frauen, die für sich keinen anderen Ausweg sahen. Basierend auf historischen Gerichtsprotokollen erzählt Des Teufels Bad, wie es so weit kommen konnte. Wie die empfindsame, tiefgläubige Agnes nach der Hochzeit an ihrem neuen Umfeld verzweifelt. Am harten Alltag und am wortlosen Ehemann, der sie nachts nicht anfasst, wo sie sich doch so sehnlich ein Kind wünscht. Dazu die Schwiegermutter, die ihr Tun misstrauisch beäugt.
Ich bin deine Mutter.
Schieß mich.
Du kommst jetzt jeden Tag her.
Was weiß ich?
Magst du mich nicht?
Glaube ich nicht. Weil ich mag's dich. Du, ist halt Ein anderer Schlag.
Gesprochen wird wenig in diesem strengen Film, in dem es niemals richtig hell wird. Die Einsamkeit und die Angst, die Agnes in ihrer neuen Umgebung spürt, weiten sich bald aus zu einer Depression. Eine Krankheit, die man im 18. Jahrhundert nur als des Teufels Bart kennt und für die ihr Umfeld keinerlei Verständnis aufbringt. Im Wald, wo Agnes sich viel aufhält, findet die Kamera von Martin Gschlacht starke Bilder für ihr Seelenleben. Ein Dornengestrüpp, in dem sie sich heillos verheddert zum Beispiel, oder eine moosbewachsene Erdhöhle, in der sie sich wie ein Fötus zusammenrollt. Ebenso genau wie der Film Agnes Innenwelt erkundet, dokumentiert er das bäuerliche Leben ihrer Außenwelt. Ausführlich zeigt des Teufels Bart, wie hart die Menschen beim Fischfang oder auf dem Acker für ihr karges Auskommen schuften müssen. In einigen grausig expliziten Szenen zeigt er die Rohheit und die Gewalt, die zum Alltag gehören. Diese Welt bietet keinen Raum für Verbundenheit, Verletzlichkeit oder jede Abweichung von der Norm.
Siehst du nicht, dass das so blöder wird?
Die wird sich schon erfinden. Gibst du ein wenig Zeit?
Dass eine empfindsame Seele wie Agnes in dieser Umgebung eingeht, erscheint fast zwangsläufig. Anja Plaschk, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen als Musikerin und Sängerin Soap and Skin, verkörpert sie mit großer Intensität. Sie spielt sie als eine Frau, die gleich zweifach gefangen ist. In ihrer Krankheit ebenso wie in den Regeln und Zwängen einer Gesellschaft, in der der Einzelne funktionieren muss. Insofern erscheint das 18. Jahrhundert, das in vielem so archaisch wirkt, dann auch wieder ziemlich nah dran an der Leistungsgesellschaft unserer Zeit. Einer Zeit im Übrigen, in der Depressionen zwar behandelbar sind, aber nach wie vor zu den am häufigsten übersehenen Krankheiten gehören.
Julia Haunks über des Teufels Bart jetzt im Kino. Nach dem Tod eines russischen Ballettstars kursieren viele Fragen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Wenn ein 39-jähriger Balletttänzer an den Folgen eines Sturzes vom Balkon seiner Wohnung in Moskau stirbt, dann gibt es Gerede. Vielleicht nicht in Russland, der Heimat des Tänzers Wladimir Sklarow, aber im Ausland. Sklarow war seit 20 Jahren im Ensemble des Mariinsky-Ballett und einer der besten zeitgenössischen Tänzer der Welt mit Auftritten auch in Deutschland. Laut Berichten aus Russland stand er in letzter Zeit unter starken Schmerzmitteln und hätte heute am Rücken operiert werden sollen. Am Samstag ist er vom Balkon seiner Wohnung im 5. Stock gefallen. Freunde sagen, es war ein Unglücksfall, er habe das Gleichgewicht verloren.
Dass überhaupt Zweifel auftauchen an der Version eines Unfalls, liegt daran, dass im heutigen Russland immer wieder Menschen unter ungeklärten Umständen bei Stürzen aus dem Fenster oder vom Balkon ums Leben kommen. Der verdiente Künstler Russlands und Träger zahlreicher internationaler Auszeichnungen kritisierte zwar Anfang 2022 auch öffentlich den Krieg gegen die Ukraine, galt aber nicht als exponierter Oppositioneller.
So Russland-Korrespondent Frank Eichmann zu den Spekulationen um den Tod des russischen Balletttänzers Wladimir Sklarow. Der französische Komponist und Musiker Charles Dumont war unter anderem verantwortlich für den wahrscheinlich größten Erfolg der Chansonsängerin Edith Piaf.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
Charles Dumont arbeitete nicht nur mit Edith Piaf, sondern auch mit der US-Sängerin Barbara Streisand und der französischen Sängerin und Schauspielerin Dalida zusammen. In der vergangenen Nacht ist Dumont im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Zum Schluss noch ein Dementi. Das Dresdner Hygienemuseum steht nicht vor der Insolvenz, wie heute unter anderem die Dresdner Morgenpost berichtete. Da stellte das Museum in einer Pressemitteilung richtig, bestätigte aber, dass es in Zukunft einschneidende Maßnahmen geben werde, da Land und Stadt ihre Zuschüsse kürzen werden.
Danke, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend hören Sie Beiträge unter anderem zu den deutschen Reaktionen auf die Erlaubnis der USA für die Ukraine, weitreichende Waffen einzusetzen. Und das G20-Treffen in Rio hat begonnen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.